Dimensionen. Ein Geschenk des Himmels. Die Wolken spenden frisches Wasser. Die Erde tankt sich auf, wenn sie es kann. Denn in dicht verbauten Städten, wo Asphalt und Beton vorherrschen, sammeln sich die Regentropfen vornehmlich in Rinnen, Kanälen und Röhren. Wie gewonnen, so zerronnen. Kaum trifft das Nass auf Häuser und Straßen, wird es schon wieder weggeleitet.
Zu kostbar für den Kanal.
Das ist die Tatsache, dass wir immer mehr Niederschläge kriegen. Gleichzeitig wird es immer trockener. Mehr Niederschläge deshalb, weil es regnet am Stück mehr, als es üblicherweise geregnet hat all die vergangenen Jahre. Und das ist eine Folge des Klimawandels, die langsam sichtbar wird.
Regenwassermanagement in den Städten.
Wir wollen den Teil der Verdunstung in der Stadt erhöhen, um halt auch die Abflussmengen zu reduzieren.
Von Ilse Huber.
Auf dem Land verdunstet mehr als die Hälfte des Niederschlags. Nur 13% fließen ab. Das restliche Viertel trägt dazu bei, die Grundwasserreservoirs zu füllen. In der Stadt ist es genau umgekehrt. 70% des Regens fließen ab, in Kanäle, Kläranlagen und Bäche. Das Wasser ist damit verloren. Die Regenphasen sind noch dazu kurz, aber dafür intensiv.
It's rain water and more extreme weather conditions.
Regen geht zunehmend auch mit extremen Wetterereignissen einher. Nicht die Regenmenge macht es aus, sondern die Heftigkeit der Regenfälle.
Björn Jonbor vom schwedischen Institut Riese spricht ein weit verbreitetes Phänomen an. Der Geologe war im Herbst letzten Jahres bei einer internationalen Tagung über Regenwassermanagement in Wien. Seine Ausführungen beziehen sich auf seine Heimat, lassen sich aber auf andere urbane Räume umlegen.
Die Schweden ziehen vermehrt in die Städte. Es werden Gebäude errichtet und Straßen gebaut. Die Stadt wird dichter, von der Besiedelung her, aber auch von der Oberfläche her. Wir haben weniger offene Böden, die den Regen auffangen und versickern lassen können. Darum kommt es zu Überflutungen.
Björn Jönbor befasst sich mit Materialien wie Zement und Beton. Die heftigen Regenfälle setzen den Straßen zu, samt den darunterliegenden Leitungen für Licht, Strom und Telekommunikation, ganz abgesehen von den Schäden in überfluteten Kellern. Mancherorts in Schweden steht das Wasser jedes Jahr einen Meter hoch. Eine inakzeptable Situation, und das führte zu neuen Maßnahmen im Straßenbau.
Unsere Lösungen können nicht überall im gleichen Stil angewandt werden. Die Konstruktion funktioniert in Kombination mit Baumscheiben, Versickerungsbeeten und Biofilteranlagen. Man kann auch die Grünflächen tiefer legen als die Straßenebene. Senkt man zum Beispiel ein Fußballfeld um einen Meter ab, entsteht eine Art Wanne, in der das Wasser aufgefangen werden kann.
Gräbt man die Grünflächen ein wenig ab, ist ein erster Schritt gegen die Überflutung getan, erklärt Björn Schönbauer. Das geht schnell, ist relativ einfach und effektiv. Kurzfristig können die Niederschlagsspitzen gemildert werden, weil das Wasser mehrere Stunden bis zu Tagen in den Grünflächen verbleibt. Fahrbahnen und Gehwege können ungehindert genutzt werden, liegen sie doch deutlich über dem Rasenniveau.
We try to get the first catch going into the green areas and then into the canalizations.
Diese grünen Auffangbecken verzögern den Abfluss in die Kanalisation, sagt Örjön Stahl. Der Vegetationstechniker ist in der südschwedischen Stadt Växjö für die Regenwasserretention verantwortlich, also für das Zurückhalten von Regenwasser. Wenn es jedoch nicht reicht, die Parks zu fluten, dann setzt man zusätzlich bestimmte Straßenabschnitte unter Wasser.
When that's not enough, we also try to open up the bigger streets and have them as a retention basins for a short time rainflow.
Es sind vor allem die Regenfälle im Sommer, die Probleme bereiten. Im Gegensatz zur Eisschmelze treten diese Ereignisse plötzlich auf. Denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Und wo ist die Luft besonders warm? Dort, wo Ziegel, Mauern und Beton eine große Speichermasse bilden.
Wärmere Luft kann mehr Feuchte halten.
Erich Mursch-Radlgruber vom Institut für Meteorologie an der Universität für Bodenkultur in Wien.
Die Niederschlagsereignisse, von denen wir da in erster Linie reden, sind wirklich kleinräumige Gewitterniederschläge, die Energie aus den Temperaturunterschieden und so weiter beziehen, wo die Stadt durch ihre Bauformen, Überwärmungen dazu beiträgt, dass Gewitterniederschläge eher im städtischen Bereich zu erwarten sind. Und damit kann ich diese Probleme vorhersehen.
Speziell in den versiegelten Städten heizen sich die Oberflächen auf und speichern die Wärme. Die Umgebungsluft kann infolge der höheren Temperatur mehr Wasserdampf aufnehmen, bis der Sättigungsgrad erreicht ist und es zu regnen beginnt.
Man weiß es schon seit fast 50 Jahren oder so, dass Städte natürlich dazu beitragen, dass konvektive, also vertikale Bewegungen gefördert werden durch diese Überwärmung. Und das ist auch immer wieder der Fall, dass dann in einzelnen Bezirken, und das ist wirklich nicht so ohne weiteres vorherzusehen, wo dann Niederschlagsmengen herunterkommen.
Kurz und stark treffen die Wassermassen auf den Boden. Doch was ist ein Starkregen? Der Deutsche Wetterdienst definiert zwei Stufen dieses Phänomens.
In einer Stunde fallen 15 bis 25 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das sind rund 1 bis 2 Kübel Wasser. Oder binnen 6 Stunden fallen 20 bis 35 Liter Wasser pro Quadratmeter.
Werden diese 25 bis 35 Liter erreicht, gilt die Unwetterwarnung der Stufe 2. Werden sie überschritten, tritt die Unwetterwarnung 3 in Kraft. Gelangen mehr als 40 Liter in einer Stunde bzw. 60 Liter in 6 Stunden zu Boden, dann herrscht höchste Alarmbereitschaft. Der Wiener Landschaftsarchitekt Daniel Zimmermann verweist auf ein Elementarereignis in Dänemark, das die Skandinavier auf den Plan gerufen hat.
Da hat es im Juli 2011 ein Starkregenereignis gegeben mit 120 mm Niederschlag innerhalb von 3 Stunden. Und das hat das gesamte Straßensystem und alle Erdgeschosszonen vollkommen überflutet. Und von da weg haben dann die Dänen ganz anders gedacht.
Mehr als 3-mal so viel Regen, als die höchste Unwetterstufe misst, ist in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen niedergegangen. Das kommt rechnerisch alle 2000 Jahre einmal vor und am besten nicht wieder. Immerhin entstand ein Schaden von 800 Millionen Euro. Das soll sich nicht mehr wiederholen. Rasch wurden flächendeckende Maßnahmen ergriffen, die ein komplettes Umdenken im Straßenbau nach sich zogen. Björn Schönbohr leitet in Stockholm das Forschungszentrum für Zement und Beton, CBI. Er präzisiert, welche Konsequenzen aus dem Ereignis gezogen wurden.
Hard-made surfaces like streets, squares, parking lots.
Harte Oberflächen von Straßen, Plätzen, Pkw-Abstellstreifen, Geh- und Radwegen können völlig anders konzipiert werden. Sie müssen nicht dicht sein. Man kann die Oberflächen porös machen. Dann rinnt das Wasser direkt in den Untergrund. Bei kompakten Ton- und Schluffböden braucht man an der Basis ein Drainagerohr. Eine andere Konstruktion stellen dichte Oberflächen dar, unter denen poröse Schichten liegen. Bei dichten Oberflächen wird das Wasser an die Seite geleitet und von dort in den Untergrund gebracht. In kürzester Zeit gelangen die Wassermassen dorthin, wo sie nichts anstellen.
Das Prinzip der Schwammstadt hat auch noch einen Zeitnamen, das heißt Stockholmer System. Das heißt, ich baue einen Gehweg, einen Radweg oder eine Pkw-Stellfläche und drunter findet sich dann ein Horizont, der so grobes Gesteinmaterial aneinander fügt, dass eben Wasser und vor allem Luft zur Verfügung stellt. Und das ist ein System, das in Schweden entwickelt wurde.
Der Landschaftsarchitekt Daniel Zimmermann vom Büro 3:0 bezeichnet die Schweden als Vorreiter beim Regenwassermanagement. Das Projekt der vorhin erwähnten Schwammstadt leitete einen völligen Umbau der Stadtstraßen in Schweden ein. Der Boden wird mit faustgroßen Steinen befüllt, die genügend Zwischenräume bilden. Kostenpunkt bisher 5 Millionen Euro. Verglichen mit den aufgetretenen Schäden in Kopenhagen anno 2011 ist das weniger als 1% der Schadenssumme. Inzwischen sind auch Praxistests positiv abgeschlossen worden. Björn Schönbohr.
We have been using
Wir haben alles ausprobiert. Schwerfahrzeuge und Busse, die 12 Stunden alle 3 Minuten über den Straßenabschnitt gefahren sind. Es gab keine Schäden.
Eine Himmelsdusche über der Stadt bringt Leben in die Beete, lässt Bäume sprießen, wäscht den Schmutz von den Oberflächen, kühlt diese zugleich und bindet den Feinstaub. Auch für Haut- und Atemorgane ist die regenfeuchte Luft eine Wohltat. Bis vor wenigen Jahren war das urbane Regenaufkommen ein kalkulierbarer Faktor, sagt Christoph Bennerscheid von der nordrhein-westfälischen Stadt Herten.
Das war kein Thema, muss man sagen, in den letzten Jahren, weil wir üblicherweise unsere Kanalnetze immer so ausgelegt hatten, dass die halt auch bei den Regenereignissen funktionierten.
Doch das wird angesichts zunehmender Starkregenereignisse nicht so bleiben. Auch in Deutschland will man Vorsorge treffen.
Diese Kombination aus Vegetation und Regenwasserbewirtschaftung ist das, was wir in Zukunft anstreben möchten. Schaffung von Wurzelraum mit optimierten Substraten, porenoptimierten Substraten, die vegetationsfreundlich sind. Und halt Substraten, die halt Regenwasser speichern. Das sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen werden müssen.
Die Tragfähigkeit der Oberflächen soll gewährleistet bleiben und das Wasser möglichst lange an Ort und Stelle gehalten werden. Dabei sind Pflanzen von größter Bedeutung. Sie saugen das Bodenwasser über ihre Wurzeln, Stämme und Äste langsam zu den Blättern, wo die Feuchtigkeit an die Luft abgegeben wird. Christoph Bennerscheid sagt es kurz und bündig.
Wir wollen den Teil der Verdunstung in der Stadt erhöhen, um halt auch die Abflussmengen zu reduzieren.
Christoph Bennerscheid, Geschäftsführer der Fachgemeinschaft Gussrohrsysteme, beruft sich auf das Prinzip der Schwammstadt.
Diese Kombination aus privaten und öffentlichen Maßnahmen in der Summe, das sind so Dinge, die unter dem Begriff der Schwammstadt zu fassen ist, dass die gesamte Stadt als Schwamm angesehen werden kann.
Seiner Auffassung nach sollen in der deutschen Stadt Herten neben öffentlichen auch private Maßnahmen wie etwa Dachbegrünungen und Wassersammler hinzugezogen werden. Doch der professionelle Fokus von Christoph Bennerscheid liegt unter der Bodenoberfläche, genauer auf dem Substrat.
Aktuell werden sicherlich natürliche Materialien genutzt dafür. Das sind Schottermaterialien, das ist vulkanisches Material beispielsweise, was man nutzen kann. Die Frage ist, ob man nicht in Zukunft halt auch Abbruchmaterial nehmen kann. Und da stellt sich dann die Frage, ob halt nicht auch Betonbruch genutzt werden kann. Man muss natürlich vegetationstechnisch sicherlich auf pH-Werte achten. Denkbar ist das auf jeden Fall schon, dass man halt auch dieses Betonmaterial nicht so klein malt, sondern das ruhig grob lässt und das als Speichermaterial in den Boden nutzt.
Welches Material für die unterirdische Wasserspeicherung in Frage kommt, muss regional beantwortet werden, sind die Experten einig. Verwendet wird das, was in der Nähe verfügbar ist, einfach transportiert und eingearbeitet werden kann. In Kopenhagen kommen auch fix und fertig hergestellte Klimafliesen zum Einsatz, die palettenweise angeliefert werden. Die einzelnen Elemente werden oberirdisch zusammengesteckt, sind also sichtbar und leiten das Regenwasser direkt in Parks oder Seen. Das Ganze passiert außerhalb der Kanalisation. Die Wartung und der Umtausch der einzelnen Module erfordert aber genaue Kenntnis über den Zustand der Konstruktion. Und was geschieht mit den kaputten Elementen? Landen sie auf der Deponie? Diese Fragen sind noch unbeantwortet. Neben der Wassermenge ist auch die Wasserqualität ein Kriterium. Denn Verkehr und Industrie tragen Metalle und Kohlenwasserstoffe ein, sagt Christoph Bennerscheid.
Nicht nur die Regenwassermenge, sondern die Regenwasserqualität ist ein großes Thema. Von dem Abwasser wissen wir, dass das in die Kläranlage geleitet werden muss. Wir wissen aber auch, dass bei Regenereignissen Mischsystemen zu viel anfällt, dass es zwischengespeichert werden muss und dann gedrosselt weitergeleitet werden muss in die Kläranlage. Aber manchmal fällt halt so viel Regen, dass es zu Abschlägen in die Gewässer kommt. Im Kläranlagenbereich ist das der Kohlenstoffanteil, der herangezogen wird. Es gibt aber auch sehr, sehr dezidierte Untersuchungen, wo unterschieden wird, dass zum Beispiel sehr viel Kupfer und Zink eingetragen wird in die Gewässer. Gerade diese Dinge, die kommen schon von den städtischen Einflussflächen.
Von Schweden und Deutschland nach Wien. Laut dem Meteorologen Erich Mursch-Radlgruber von der Universität für Bodenkultur verzeichnet die Stadt Wien konstant rund 600 mm Niederschlag im Jahr. Wie sich diese Menge über 365 Tage verteilt, ist seiner Meinung nach sehr heterogen. Die Regenmengen differieren oft lokal, Während an einem Ort ein Wolkenbruch niedergeht, bleibt es ein paar Kilometer weiter völlig trocken.
Wir haben dann zwei Möglichkeiten. Wir können die Kanäle vergrößern, was ein immenser Aufwand ist.
Stefan Schmid von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Schönbrunn.
Oder wir können ein System entwickeln, das es erlaubt, diese Niederschlagsspitzen einfach im Untergrund zu speichern, bevor sie dann in den Kanal gehen oder noch besser im Boden versickern.
Das Ziel lautet, Wasser speichern, damit man es später hat, wenn man es braucht, bei Hitzeperioden zum Beispiel. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik hat gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst vor 2 Jahren eine Studie herausgebracht, die dokumentiert, wie sich Grünräume und Gewässer auf den Temperaturverlauf in Wien auswirken. Dabei wurde nicht nur festgestellt, dass innerhalb von 50 Jahren deutlich mehr Sommertage mit über 25 Grad Celsius auftraten, die Modelle errechneten auch, dass in dicht bebautem Gebiet Wasserflächen die Tagestemperatur um 1,75 Grad Celsius senken können. Einschränkende Bemerkung: Die Wasserflächen müssen groß genug sein und die Wassertemperatur darf 18 Grad Celsius nicht überschreiten. Genauso schaffen es Parks im dicht bebauten Gebiet, die Tagestemperatur um 1,25 Grad Celsius zu senken. Allerdings müssen diese Grünareale knapp 400 Hektar groß sein, was 400 Fußballfeldern entspricht.
Man muss wirklich sehr viel an grüner Struktur machen. Ich darf nicht erwarten, von einem Baum oder von 10 Bäumen oder von einer Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung einen Effekt auf meinen Bezirk.
Erich Mursch-Radlgruber vom Institut für Meteorologie an der Universität für Bodenkultur in Wien.
Da muss ich wirklich 70-80% des Raumes grün machen.
Um eine generelle Klimaverbesserung in einer Stadtstraße zu erreichen, brauche ich eine sehr dichte Überschirmung. Aber als einzelner Benutzer einer Straße kann ich im Schatten eines Baumes stehen. Und da ist jeder einzelne Baum wichtig,
sagt Stefan Schmidt. Die Milderung urbaner Hitzeinseln und die Retention von Regenwasser gehen Hand in Hand.
Das Tolle an diesem System ist, dass es zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Einmal das Niederschlagswasser zurückzuhalten und durch wurzelbaren Raum für Straßenbäume zu schaffen.
Stefan Schmidt von der Forschungsanstalt für Gartenbau in Schönbrunn und Erwin Murer von der Bundesanstalt für Wasserwirtschaft im niederösterreichischen Petzenkirchen haben das sogenannte Wiener Baumsubstrat entwickelt. Das System, an dem die beiden seit 3 Jahren arbeiten, soll helfen, nasse und trockene Perioden auszugleichen. Stefan Schmidt.
Das System funktioniert so, dass wir unter der Straße eine dicke Lage, 60 Zentimeter vielleicht, an grobem Steinmaterial einbauen. Das kann Dolomit sein, das kann Granit sein, das kann sogar Betonrecycling sein. Wir haben ein Material aus Bad Deutsch-Altenburg gefunden, das 35% Heuräume anbietet und trotzdem in der Lage ist, die Last einer Straße zu tragen. 35%, das bedeutet pro Kubikmeter Straßenvolumen, Unterbauvolumen, 350 Liter Wasserspeichermöglichkeit.
In der Gartenbauschule Schönbrunn wird in einem Feldversuch gemessen, wie viel Wasser durch die Schicht durchläuft und wie viel Wasser zurückgehalten wird. In einer abgeschotteten Bodenkammer wachsen frisch gepflanzte Jungbäume heran, deren Wurzelwachstum genau beobachtet wird. Zwischen die groben Steinbrocken wird ein Feingemisch aus Holzkohlestaub, Kompost und Quarzsand eingebracht zur Nährstoffversorgung des Baumes. In Graz hat man in der Eckenburger Allee dieses System bereits getestet. Daniel Zimmermann.
Das war die Idee in Graz, dass man da eine bestehende Allee im Straßenraum einfach so saniert hat, dass man die Wurzeln entsprechend freigelegt hat, um dann dieses Stützkorn eingebaut hat und die entsprechenden Schichten darüber. Und das ist eben dieses Um und Auf, dass ich auch mit Bestandsbäumen so, wenn ich sorgfältig umgehe, da entsprechende alte Alleen oder besondere Bäume auch sanieren und einbinden kann, um ihnen so quasi neue Lebensenergie zu ermöglichen.
Nun sollen in der Seestadt Aspern in Wien 1/4 aller Straßenflächen mit dem neuartigen Unterbau ausgestattet werden. Robert Luger von dem Landschaftsarchitektenbüro 3:0.
In Aspern dürfen wir eben genau diese Erkenntnisse der Schwammstadt jetzt umsetzen. Wir sind da beauftragt worden, 4 Kilometer Straßenraum im Neu zu gestalten, also nicht jetzt im klassischen Sinne zwischen Gehsteig, Fahrbahn und Gehsteig, sondern wir haben dort draußen eben so Mischverkehrsflächen Wir müssen dort mindestens 20% des öffentlichen Raumes quasi mit Baumkronen überdecken. Und wir haben die große und die schöne Aufgabe, das ganze Oberflächenwasser direkt vor Ort zu versickern. Diese Versickerungsbecken sind dann auch bepflanzt und sind Teil quasi von der Straßengestaltung.
Ein poröser Betonstein lässt das Wasser durchsickern. Doch der Hauptteil des Regenwassers wird durch die Straßenneigung an den Rand geleitet. Dort sammelt ein offenes Absetzbecken Blätter und Schmutz. Ist das voll, rinnt das Wasser mittels Überlauf in ein zweites, bepflanztes Becken, das der Vorklärung dient. Und erst dann kommt es in den eigentlichen Speicher, erklärt Robert Luger.
Zuerst einmal kommt der erste Spülstoß. Der erste Spülstoß wäscht quasi die Straße, der ist am stärksten verschmutzt. Der läuft zuerst einmal in so eine Art Absetzbecken rein. Da werden die groben Teile und die absetzbaren Stoffe quasi herausgefiltert. Und erst wenn das Becken voll ist, dann läuft es über in ein zweites Becken, wo mehr oder weniger so eine Art Vorklärung stattfindet. Dann geht es eigentlich in das Hauptbecken rein, wo nachher dann eigentlich die ganzen Niederschlagsereignisse bis zum fünfjährigen Hochwasser dann aufgenommen werden. Wir haben ganz den klassischen Straßenaufbau mit 70 Zentimetern jetzt mit Frostschutztragschicht und diese Deckschicht, was jetzt eine Pflasterfläche ist. Und drunter haben wir noch einen Meter 20 ungefähr mit diesem Stützkorn. Das läuft mehr oder weniger unter dem ganzen Straßenraum eben durch und wird eben genützt eben, um das Wasser eben vor Ort zurückzuhalten und nicht in den Kanal und in die Kläranlage zu bringen.
Die Konstruktion ist auf ein Niederschlagsereignis ausgelegt, das statistisch alle 5 Jahre wiederkehrt. Sollte es einmal extrem stark regnen, gelangt das überschüssige Wasser direkt in den künstlichen See von Aspern. Bis zum Jahr 2028 soll dort ein Stadtteil mit 20.000 Einwohnern entstehen.
Das ist eigentlich das Schöne, egal ob das jetzt in Tulln, St. Peter in der Au oder Salzburg vielleicht auch mal Realität werden kann, dass wir jetzt mit dem Beispiel dieser Modell-Seestadt Aspern einen Mehrwert für Gesamtösterreich schaffen könnten und diese Pionierleistung von Graz noch einmal überhöhen und zu sagen, ja, wir versuchen Grau, Blau und Grün im Sinne von Straße, Wasser und Vegetation zusammenzubringen.
Der hohlraumintensive Straßenunterbau stelle eine völlig neue Herangehensweise dar, sagt Landschaftsarchitekt Daniel Zimmermann, und das bedinge auch ein Zusammenrücken der einzelnen Bauabteilungen. Doch nicht nur unter dem Boden passiert gerade ein Paradigmenwechsel, wie es Stefan Schmidt ausdrückt, auch bei Untersuchungen auf den Dächern kommen die Wissenschaftler zu neuen Erkenntnissen. Erich Morsch-Radelgruber vom Institut für Meteorologie verweist auf den hohen Einfluss von bepflanzten Dächern. Schon bei geringen Substratschichten von 8 bis 10 Zentimetern sind die Niederschlagsvolumina, die aufgefangen werden, beachtlich.
Diese Volumina, die dann aufgefangen werden können und damit nicht direkt in Kanalisation entsorgt werden müssen, sind teilweise mit Sicherheit größer als 50%. Wir haben jetzt gerade eine Diplomarbeit abgeschlossen, wo herausgekommen ist, dass über den ganzen Sommer hinweg deutlich über 50% Wasser zurückgehalten werden.
Was zurückgehalten wird, muss nicht abgeleitet werden. Und das hat auf das Abflussregime einer ganzen Stadt enorme Auswirkungen. Das Wasser bleibt an Ort und Stelle und gefährdet nicht stromabwärts liegende Orte. Daniel Zimmermann.
Der eine Vorfluter bringt es zum nächsten Fluss und dann irgendwann staut er sich die Donau entlang herunter. Durch dieses dezentrale und dislozierte Prinzip einer lokalen Versickerung bzw. lokalen Retention schaffen wir eine entspannte Situation, um das Wasser am Ort zu belassen und nicht alles in irgendwelche Vorfluter zu schicken.
Der Schwede Björn Schönborg ist selbst überrascht, welch positive Auswirkungen der radikale Umbau der Straßenschichten hat. Im Endeffekt, sagt er, würden die Städte grüner. Die Leistung der Pflanzen sei unbezahlbar. Das sollte auch die Stadtplaner überzeugen.
You have trees, you have plants, you have gardens, but you can't put a price on it all the time. And this is what they need to convince the city planners and builders.
Sie hörten: Zu kostbar für den Kanal. Regenwassermanagement in den Städten von Ilse Huber. Gesprochen haben Ursula Scheidle, Andreas Maurer und Alexander Czernek. Redaktion Sabrina Adelbrecht. Morgen geht es im Dimensionen Magazin unter anderem darum, wie Geologen den Saturnmond Enceladus erforschen.